Es war ein Sonntagnachmittag und da läutete das Telefon. Ich ging ran und sie sagte, Roger, ich habe vor, heute Nachmittag mir das Leben zu nehmen. Ich war sehr sofort im Gebet. Könntest du nicht sofort kommen zu uns in die Wohnung? Ja, ich könnte. Eine Stunde später saß sie bei uns in der Wohnung und ich stellte fest, sie ist sehr innerlich zerrüttet, kaputt. Und unter anderem in dem Gespräch fragte ich, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein. Hat dein Vater in deinem Beisein deiner Mutter je gezeigt, dass er sie liebt? Durch eine Umarmung, durch einen Kuss, Händchen halten? Nein. Habe ich nie gesehen. Diese zwei Antworten haben mich ziemlich umgehauen. Und ich war so perplex, dass es das gibt. Wir waren zu der Zeit schon 11 Jahre in Deutschland gewesen und rückblickend konnte ich mich an viele Gespräche erinnern, vor allem Seelsorgegespräche, in denen ich gehört hatte, dass es viel Leid und Not und Uneinigkeit und Reiberei gibt in deutschen Familien. Aber ich habe das einfach mir so zugeordnet, in Amerika gibt es kaputte Familien, in Deutschland gibt es kaputte Familien und ich sah keine besondere Perspektive bis zu diesem Tag. Und dann begann ich zu fragen, diese Frage häufig zu stellen, hat dein Vater dir gesagt, dass er dich liebt? Hat dein Vater dich je umarmt? Hat dein Vater dir je gezeigt durch eine Umarmung, dass er dich liebt? Und die häufigsten Antworten waren nein zu all diesen Fragen. Das hat mich sehr betrübt. Jahr für Jahr, von 1980 an, als die erste Frage gestellt wurde, stellte ich immer wieder diese Fragen und bekam ähnliche Antwort. Und ich dachte, da ist hier ein großes Problem. Wir sind in der Gemeindegründungsarbeit in Stuttgart durch eine sehr schlimme Tiefe gegangen. 1980, auch in dem Jahr, als ich diese Frage stellte. Und 1983 waren wir in den Vereinigten Staaten und machten Reisedienst in verschiedenen Gemeinden. Von der Ferne, nach dem großen Schmerz der Probleme, die wir hatten in der Gemeinde, da betete ich, Herr, was soll ich nachher, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, was soll ich predigen? Und der Heilige Geist bewegte mein Herz, eine Predigtserie zu machen über die Liebe. Die Gemeinde war verletzt, wir waren verletzt und ich dachte, wir betrachten das Thema der Liebe aus der Bibel. Und so habe ich gedacht, ich lege viele Stellen im Neuen Testament aus. Und eine Stelle, wusste ich, muss die Stelle sein in Matthäus Evangelium, Kapitel 22. Vers 34, da steht Folgendes, als nun die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. Also keine ehrliche Frage, sondern eine Frage, damit er aufs Kreuz gelegt wird. Und er sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm gleich. du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. In meiner Predigtvorbereitung war die Aufgliederung für die Predigt sehr leicht. Liebe Gott, liebe Menschen. Also zwei Teile von der Predigt, das ist sehr leicht. Und ich saß da und las und betete. Und dann las ich den letzten Vers noch einmal. An diesen zwei Geboten hängt das ganze oder hänge das ganze Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten ist eine Phrase, die eigentlich das ganze Alte Testament umfasst. Im Grunde genommen sagte Jesus, wenn wir keine Kopie des Alten Testaments hätten und wissen wollten, was die größte menschliche Verantwortung war in alttestamentlicher Zeit, hier haben wir es in zwei Sätzen zusammengefasst. Liebe Gott, liebe Menschen. Da habe ich gedacht, das vereinfacht das Leben ziemlich. Liebe Gott und liebe Menschen, das ist eigentlich super einfach zu begreifen. Und dann im Überlegen an dem Tag habe ich mich nicht gering geärgert. Ich habe mich sehr geärgert. Ich wurde innerlich zornig. Nicht gegen Menschen, sondern gegen den Feind. Denn ich bin in einem gläubigen Elternhaus, in einer bibeltreuen Gemeinde, zu einer bibeltreuen Ausbildung gegangen, gläubig geworden, entschieden und bewusst mit 8 Jahren. Ich gab Jesus mein Leben und meine Sünde. Er gab mir sein ewiges Leben und ich wusste seit meinem 8. Lebensjahr, ich bin Kind Gottes. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Und kein Bibellehrer, kein Pastor, kein Sonntagsschullehrer, niemand von all diesen Lehrern machte aufmerksam auf diese zwei Gebote mit der Verbindung, hier ist die Achse vom Rad. Hier ist der Mittelpunkt des Lebens. Hier ist der Inhalt des Lebens. Ich hörte gute Predigten, ich wusste um die Bibelstelle, aber es ist dieser letzte Vers, der mich so umgehauen hat. Warum hat niemand Scheinwerfer darauf geworfen und gesagt, schaut darauf, hier sind die zwei größten Verantwortungen des Menschen. Nun, manchmal denke ich so, wenn ich der Teufel wäre, würde ich natürlich versuchen, mit allen Mitteln die Mitte wegzurücken von der Mitte, dass was anderes in die Mitte kommt als die Mitte. Das heißt, der Mittelpunkt von menschlicher Verantwortung, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, würde ich irgendwie auf die Seite schieben und andere interessante, auch nette Dinge in die Mitte bringen. Und ihr wisst ja, mit einem Auto, wenn ein Rad ausgewuchtet wird, bevor der Auswuchtung, das ist oft sehr holprig. Ich weiß es nicht, ob du je in einem Auto gefahren bist, wo die Auswuchtung nicht stimmt. Das Auto, es ist sehr gefährlich. Es ist nicht ausgewogen. Und hier ist die Mitte vom Leben. Hier ist der Kerngedanke von menschlicher Verantwortung in der ganzen Bibel, zusammengefasst in diesen zwei Sätzen. Nun, ich predigte die Predigt in Stuttgart. Und es begann eine totale Lebensänderung in mir. Ab jene Woche, 1983 Herbst, beginnt mein Leben so konzentriert auf dieses Liebesgebot, liebe Gott und liebe Menschen, dass das praktisch der Inhalt meines Lebens ist. Auf mein Grabstein, ich wäre froh, wenn jemand je dazu käme, einen Grabstein zu beschriften. Er liebte Gott, er liebte Menschen. Das Leben ist einfach. Ich bin ein schlicht einfacher Mensch, weil Jesus auch gesagt hat, hier ist die Mitte. Und dann ist meine Dienstausrichtung sehr leicht geworden, leicht verständlich. Liebe Gott und liebe Menschen und hilfe Menschen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Das ist ja einfach. Man muss nicht schwer arbeiten, um das zu begreifen. Und ich bin so geprägt von dieser Einfachheit, weil Jesus das in Einfachheit weitergegeben hat. Nun, ich bin Lehrer. Und als Lehrer will man sich immer zusammenarbeiten mit guten Definitionen. Und einmal hatte ich eine Gruppe von Studenten vor mir, die Pastoren waren, alle. Und ich habe gefragt, wie würdet ihr die Liebe zu Gott definieren? Da sagte einer, eine gute Frage. Ich denke, es ist eine gute Frage. Ich denke, man müsste sich Gedanken machen drüber. Der Grund, warum ich das als wichtig halte, ist, wenn ich nicht weiß, was es ist, wie kann ich es richtig tun? Wenn ich keine gute biblische Definition dafür habe, wie kann ich überhaupt das ausleben? Nun, die Liebe zu Gott kann man sehen. Es wird ausgelebt. Und die Frage heute Abend, haben wir Liebe zu Gott? Würden andere durch das Beobachten von unserem Umgang mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Gedanken, mit unseren Gegenständen, mit unserer Habe, würden sie überzeugt sein, der Mann liebt Gott, die Frau liebt Gott? Anhand von unserem Umgang, wie zeigen wir, dass wir Gott lieben? Und ich denke, diese Frage ist bedeutend. Was bedeutet es, Gott von Herzen zu lieben? Ich würde sagen, die meisten Christen, wenn sie sich Gedanken machen über diese Frage, sagen ja, Gott sagte, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das ist bestimmt ein wichtiger Bestandteil von der Definition, von der Äußerung der Liebe zu Gott. Aber wir haben 4 Kinder. Und ich wollte nicht, dass diese Kinder bloß herumlaufen wie Soldaten. Jawohl, jawohl, ich mache, was du sagst. Jawohl, jawohl. Sondern was wir wollen mit den Kindern, ist eine herzliche Beziehung. Und dass die Kinder dann sagen, auch erwidernd, ich liebe dich. Denn die Liebe, die wir zu Gott haben, ist die Erwiderung seiner Liebe zu uns. Wir lieben, sagt Johannes der Apostel, weil er uns zuerst geliebt hat. Also die Quelle der Liebe in uns ist die Liebe Gottes für uns. Interessant, wenn man Studenten Fragen stellt, und ich habe das öfters gemacht im Unterricht, wie viele von euch spüren, dass Gott dich liebt? Und die Antwort kam von einigen. Ich weiß anhand von der Aussage der Bibel, die Bibel sagt, dass er mich liebt, aber ich im Grunde genommen spüre das nicht. Von 10 gefragten Studenten, nur 2 haben gesagt, ich weiß, ich habe die Gewissheit, Gott liebt mich. 8 haben gesagt, ja, ich weiß, dass der Text sagt, dass er mich liebt, aber ich habe nicht das Empfinden innerlich, dass ich geliebt werde von Gott. Andere haben Umfragen gemacht bei vielen Menschen und es ist etwa bei 80-20 oder 9-1. Und so gehe ich davon aus, dass es viele hier sitzen heute Abend und die innerlich die Frage stellen, im Laufe der Woche oder im Laufe eines Tages, hat Gott mich wirklich lieb? Wenn du mich fragst, bin ich von Gott geliebt, dann würdest du sagen, ich weiß, dass die Bibel das sagt. Aber im Grunde genommen spüre ich das nicht so sehr. Nun, als ich anfing, darüber nachzudenken und überlegte, dass unsere Liebe für Gott eine Antwortliebe auf seine Liebe ist zu uns, da dachte ich, wir müssen mal Fragen stellen. Wie liebt er uns? Und so stehe ich vor 40 Studenten und ich frage sie, durch welche Art und Weise liebt Gott uns? Wie liebt Gott uns als Menschen? Und einer sagte etwas, und ein anderer sagte etwas. 40 Studenten, alle gläubige Christen, alle bekennen, in der Nachfolge Jesu zu stehen. Und es kamen 4 oder 5, wenn ich mich richtig erinnere, 4 oder 5 verschiedene Eigenschaften der Liebe Gottes zurück. Und ich wartete. An dem Tag habe ich gedacht, ich lasse es zu einer peinlichen Stille werden. Du weißt, was das ist. Wenn der Lehrer einfach dasteht und noch wartet, still. Ich schaute sie an und wartete und wartete und wartete und es kam nichts. Da sagte ich, liebe Brüder und Schwestern, wir haben hier ein Problem. Denn Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, die Liebe Christi, die Liebe des Christus drängt uns. Ich formuliere das anders. Die Liebe, die Christus für uns hat, ist der treibende Motor unseres Christseins. Nicht meine Liebe für ihn, sondern seine Liebe für mich, seine Liebe für uns. Sie treibt uns. Und da sagte ich zu den Studenten, wenn euer Motor, euer Antriebsmotor eures Christseins so klein ist wie eine Briefmarke, das ist kein großer Antriebsmotor. Es war still im Raum. Und ich war sehr bewegt zu merken, dass hier ziemlich reife junge Christen sich nicht im Klaren waren, dass Gott sie liebte. Bis zum nächsten Jahr, bei der nächsten Klasse, hatte ich mich vorbereitet und überall in der Bibel versucht festzustellen, die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er liebt und gibt. Geben, Gottes Großzügigkeit ist ein Beweis seiner Liebe. Wir sollen so vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Vergebung ist eine Äußerung, ein Ausdruck seiner Liebe. Er versorgt uns, der gute Hirte versorgt seine Schafe. Dir wird nichts mangeln, heißt es in der Bibel. Die tägliche Versorgung, gib uns unser tägliches Brot heute. Und er versorgt uns und wir sehen alles sehr, sehr gut ernährt aus. Also ich wenigstens, so sieht es mir aus. So beobachte ich das von euch heute Abend. Ihr seht sehr gut ernährt aus. Ich meine nicht dick, ich habe das nicht gesagt, sondern ich meine, wir haben gut gegessen. Wir kamen hier an und haben gut gegessen. Danke für die, die verantwortlich waren für die Vesperbrote. Es hat sehr gut geschmeckt. Gott versorgt uns mit seiner Gegenwart. Ich liebe euch, sodass ich euch nie verlasse. Wir werden nie im Stich gelassen. Bei jeder Notlage des Lebens, er ist da. Und der größte Beweis seiner Liebe zu uns geschah, als Christus auf diese Erde kam, sündenlos gelebt hat und trotzdem gehasst wurde und war und nicht als Märtyrer, sondern als vollkommener Heiland anstelle von uns die Sünde von uns auf sich nahm und wegen unserer Sünde starb. Jesus Christus starb für dich. Jesus Christus starb für mich. Kaum stirbt jemand für irgendjemand anders, aber Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Sünder haben seine Liebe nicht verdient. Ich spreche mit Leuten, ich habe seine Liebe nicht verdient. Hier heute Abend ist vielleicht eine neue Botschaft, aber kein einziger von uns verdient was anderes als seine Strafe. Meine Sünde verdient die Strafe Gottes. Er liebt mich nicht, weil ich so gut bin. Er liebt mich trotz meiner Sünde und meiner Fehlbarkeit und meiner vielen Versagen. Gott liebt dich und mich trotz der Sünde. Im Grunde genommen ist die Größe seiner Liebe umso größer, weil unsere Sünde so pechschwarz ist. Und so der Beweis seiner Liebe am Kreuz für uns sollte uns umhauen. In Offenbarung, Kapitel 5, im Himmel ist das Bild von dem Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist für uns. Und der ganze Himmelschor ruft laut, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde für uns. Er ist würdig, Anbetung, Untertänigkeit, Gehorsam, Liebe zu bekommen, weil er sich aufgeopfert hat für uns. Die Größe, die Freundlichkeit, die Aufopferung, die er gezeigt hat, als er für dich und mich starb, sollte jegliche Form der Hindernis wegnehmen, ihm alles zu geben. Denn er gab alles für uns. Er gab sich selber voll und ganz, rückhaltslos gab er sich uns hin und starb. Wegen deiner und wegen meiner. Oder besser gesagt, wegen meiner und wegen deiner Sünde. Ich war sein Problem und er starb wegen meiner Sünde. Preis den Herrn, er starb. Je mehr wir uns das zu Herzen nehmen, wie groß die Liebe Gottes ist, umso mehr sollten wir, wie einer das einmal gesagt hat, wir sollten uns selber jeden Tag das Evangelium sagen. Wir sollen uns selber jeden Tag das Evangelium predigen. Es war ein Wilhelm Hertz in Stuttgart. Und Wilhelm Hertz kam immer wieder zu mir ins Büro und wir sprachen. Und also kam einmal, Bruder Hertz, wie geht's Ihnen? Oh, Bruder Pugh, es geht mir viel besser, als ich es verdient habe. Die Antwort hat mir so gefallen. Ja, Bruder Hertz, können Sie erklären? Ja, Bruder Pugh, meine Sünde verdient die Hölle. Die Gnade Gottes gibt mir ewiges Leben. Ich habe Jesus meine Sünde gegeben und er gab mir das Geschenk des ewigen Lebens. Es geht mir viel besser, als ich es verdient habe. Selbst an den schlechtesten Tagen geht es mir besser, als ich es verdient habe. Und so, seitdem ich diese Begegnung mit diesem Bruder Hertz hatte, der ist längst beim Herrn, da pflege ich die Gewohnheit, auch das auch zu sagen. Leute fragen mich, Roger, wie geht's? Ja, besser, als ich es verdient habe. Oh, nee, Roger, du hast es ziemlich gut verdient. Nee, sage ich. Ich kenne meine Sündhaftigkeit, ich kenne meine Versagen. Das Problem ist, Gott kennt sie besser als ich. Er ist voll im Bilde. Ich bin halb blind, was meine eigenen Unzulänglichkeiten und meine Sündhaftigkeit anbelangt. Aber er kennt mich durch und durch. Und trotzdem liebt er mich. Das können wir alle sagen. Christus starb. Das ist das herrliche Evangelium. Und wir dürfen uns von ihm das ewige Leben holen als Geschenk. Ich war in der Sonntagsschule als kleiner Junge, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Kurz vorher habe ich mein Leben Jesus gegeben und ein Lehrer in der Sonntagsschule hat eine Illustration machen wollen an dem Tag und er holte aus seiner Portemonnaie, aus seinem Geldbeutel, einen Dollarschein. Nun, das war 1951 und damals, 1951, kaufte ein Dollarschein 5 Gallonen, 5 mal 4, 20, sagen wir 18 Liter Sprit. Ein Dollar, 18 Liter. Also verglichen mit heute, das ist vielleicht mit 40 Dollar oder so. Wir haben getankt vorhin und mein Begleiter, ich habe einen Student dabei, und er stand da und guckte zu und wir haben das ein bisschen umgerechnet. Wir haben 70 Dollar für 10 Gallonen bezahlt. Und er sagte, 70 Dollar? Ja, umgerechnet, ja. Nun, dieser hielt diesen Dollarschein hoch und er sagte Folgendes. Der Erste, der nach vorne kommt und mir diesen Dollarschein aus der Hand nimmt, der bekommt's. Und ich denke, da ist ein Haken. Und plötzlich sprang mein Nebensitzer auf und läuft nach vorne und holt den Dollarschein. Bis heute ärgere ich mich, dass ich nicht sprang. Und der Lehrer sagte Folgendes. Christus bietet das ewige Leben als Geschenk an. Seine Vergebung bietet er an. Aber in der Bibel, in der ganzen Bibel, Alte und Neues Testament, ist eine biblische Regelung, die Gott eingeführt hat. Es ist die biblische Regel der Inanspruchnahme. Er bietet es an, aber er drängt es uns nicht auf. Wir müssen kommen und es nehmen. Wer nicht kommt und nimmt, hat's nicht. Und wie viele gibt es hier heute Abend, die vielmals gehört haben, Christus starb für mich. Aber noch nicht bis jetzt, wenn ich per Du so reden kann. Ich will nicht jemandem zu nahe treten, aber es ist mir viel leichter zu duzen. Bitte, Entschuldigung. Wenn du hier bist heute Abend und du das vielmals gehört hast, dass Jesus für dich starb, aber du hast es noch nicht beansprucht auf dein Leben bezogen. Herr, dein Tod gilt mir. Du deckst meine Schuld mit deinem Blut. Du schenkst mir durch dein Wirken am Kreuz deine Gerechtigkeit. Jemand fragte einmal, wie gut muss man sein, um in den Himmel zu kommen? Sagte einer in der Klasse, ja, ziemlich gut. Und der Lehrer sagte, nein, nicht ziemlich gut, perfekt muss man sein. Nur so perfekt werden wir, wenn wir bekleidet sind mit der Vollkommenheit Jesu. Das Kleid, das uns bekleidet, wenn wir in den Himmel gehen, ist Jesu Gerechtigkeit. Seine Vergebung, sein Blut wäscht uns rein von aller Schuld und das bringt unser moralisches Konto von endlosem Null auf, endlosem Soll vielmehr, auf Null. Aber da sind wir noch nicht gut. Aber im gleichen Moment, wo er uns die Sünde wegnimmt, gibt er uns obendrauf seine ganze Gerechtigkeit. Da sind wir bekleidet. Und wenn wir am Eingangstor des Himmels stehen und Gott uns fragt, warum sollte ich dich in meinen Himmel hineinlassen? Können wir sagen, ja, Vater, weil ich bekleidet bin mit Jesus. Jesus hat mich reingewaschen und Jesus bekleidet mich mit deiner Gerechtigkeit. Ich habe mich im Glauben auf Jesus geworfen. Und da sagt der Vater dann, doch, komm doch rein. Wenn jemand erscheint und denkt, ich lasse es drauf ankommen, ich ziele aufs Geradewohl, hoffentlich bin ich gut genug. Gerade solche täuschen sich. Es kommt nicht auf unsere Leistung an. Sondern Christus sagt, entweder lässt du dich retten von mir, oder du bekommst die Rettung nicht. Und wer sie bekommen hat, wer die Rettung aufgesogen hat und dankbaren Herzens angenommen hat, erlebt in dem Moment die totale Befreiung von der Sünde. Die Dankbarkeit wächst in unserem Herzen, er nahm die Last ab. Ich habe ewiges Leben. Ich sterbe und komme nur in den Himmel, weil Jesus die Brücke gebaut hat, sodass ich zu dem Vater kann. Und von da an leben wir mit einer neuen inneren und äußeren Gesinnung. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, woher wir kamen. Wir wissen, zu wem wir gehören. Und wir leben nicht mehr egozentrisch, sondern dem eigenen Ich gestorben, leben wir dem Herrn und für andere leben. Für andere leben wegen Jesus. Die Ausrichtung eines Christen ist auf Gott und auf andere. Nicht mehr ich im Mittelpunkt, sagt Paulus, sondern Christus. Christus ist der Inhalt meines Lebens. So heute Abend, bevor wir übergehen zu einem zweiten Punkt, möchte ich auch diese Frage stellen. Kennst du Jesus Christus persönlich als deinen Herrn und Heiland? Nicht hast du gehört, dass er für dich starb, sondern die Frage ist, hast du diese Vergebung persönlich beansprucht, in Anspruch genommen, ein Geschenk angeboten, aber dann ein Geschenk angenommen. Angeboten von ihm, angenommen von uns im Glauben. Das ist die Frage. Und keiner kann es für dich persönlich beantworten, sondern nur jeder für sich alleine. Ich weiß, Herr, ich habe Jesus mein Leben gegeben, Jesus meine Sünde gegeben und er gab mir ewiges Leben. Und ab jetzt lebe ich für ihn. Im Dezember bekam ich, was ich jede Woche bekomme, das Heft Idea Spektrum. Wird per Luftpost nach USA geschickt, ich denke in Wetzlar gedruckt, und kommt wöchentlich zu mir ins Haus. Gestiftet von einem lieben deutschen Freund, der die Abonnierung für mich jährlich bezahlt. Und es war Samstag, kommt's an, ich mach's auf und ein Sonderdruck fällt aus der Mitte raus, fällt auf meinen Schreibtisch. Ich hebe es auf, ein junger Sportler drauf, sitzt in einem Ruderboot. Paul Bessler, Spitzensportler, gewann mit seinem Team die Goldmedaille für die deutsche Rudermannschaft, als er noch in der Schule war. Geht nach Australien für ein Jahr, kommt zurück nach Deutschland, beginnt ein Studium in Mechatronik, fällt in Ohnmacht, zwei oder dreimal hintereinander, kurz, kommt ins Krankenhaus, Hirntumor. In Halle, in der ehemaligen DDR, und er kennt Jesus nicht, er hat noch nie eine Bibel gesehen. Er kennt den Stellenwert des Gebets nicht. Frau Yvonne Hasche, Frau Dr. Hasche, ist in der Pflege von ihm und sie ist eine gläubige Christin. Und sie beginnt sich rührend um ihn zu kümmern, sie betet für ihn. Die Lage verschlechtert sich. Ich kondensiere, fasse etwas zusammen. Die Lage verschlechtert sich und Frau Hasche sagt zu ihm, möchtest du nicht, sie waren per Du, möchtest du nicht in den Gebetsraum gehen und mit Jesus reden? Ja, sagt er. Geht dorthin und sagt, was ist auf deinem Herzen? Er sagt, wie soll ich beten? Sie sagte, sag ihm, was auf deinem Herzen ist. Und er sagte, ich will wissen, dass ich getragen bin, dass ich geborgen bin. Ich will wissen, wohin ich gehe. Und so hat sie gesagt, dann sag ihm. Und er betete. Sie kamen wieder raus und gingen zum Zimmer und wenige Tage später wurde es erheblich schlimmer. Sie sagte zu ihm, meinst du nicht, Paul, es wäre Zeit, du gibst Jesus dein Leben? Ja, sagt er. Sie gehen wieder in den Gebetsraum und dort im Gebet gibt dem Herrn Jesus sein Leben. Gibt er sein Leben an Jesus? Und der Herr Jesus Christus nahm ihm die Sünde ab, gab ihm seine Vergebung, gab ihm seine Gerechtigkeit als Geschenk. Und auf der Stelle erlebt er einen tiefen inneren Frieden. Er kommt wieder zurück in sein Zimmer. Die Eltern waren da im Zimmer und haben ihn gesehen. Und schon am Gesicht sahen sie eine Änderung. Etwas geschah, als er dieses Zimmer verlassen hat. Er kommt zurück und er ist anders. Nicht lange darauf sagte er zu Frau Hasche, es wäre wichtig, dass das bekannt wird. Der Redakteur von Idea Spektrum, Helmut Matthies, bekam einen Anruf in Wetzlar. Es ist ein sterbender Junge in Halle. Er möchte, dass seine Geschichte bekannt wird. Helmut Matthies fährt nach Halle, recherchiert und schreibt diese Geschichte. Es flattert bei mir ins Haus. Ich erzähle anschließend an der Predigt am nächsten Tag diese Geschichte. Tief bewegt, eine Gemeinde in den USA etwa von dieser Größe. Anschließend am Nachmittag schreibe ich ein Mail an Helmut Matthies. Danke für den Artikel. Und vielen Dank, es war zum Segen für viele Menschen hier in den USA heute. Kurze Zeit drauf, eine Mail von ihm. Ich habe ihre Mail an Frau Hasche weitergeleitet. Prompt später kommt eine Mail von Frau Hasche. Sie hat sich sehr gefreut. Meine Mail zurück, ich sagte, ich komme nach Deutschland, ich habe ein Wochenende frei. Wie wäre es, ich und mein Begleiter kommen nach Halle. Oh, kommen Sie nur, kam die Antwort. Sie können bei mir übernachten. Mittwoch landen wir, vor 8 Tagen. Telefonanruf von Frau Hasche. Hustend am Telefon. Herr Pio, ich habe Grippe. Ich kann Sie nicht aufnehmen. Aber Familie Bessler will Sie aufnehmen. Die Eltern von Paul. Und am Samstag waren wir da. Und wir liefen zusammen zum Grab. Wir haben gebetet zusammen, mindestens 5 oder 6 Mal. Wir sprachen über Jesus. Sie waren so bewegt, als ich erklärte am Sonntagmorgen, was mit Paul geschehen war. Und unter anderem sagte ich, der Grund, warum ich hier bin, ist, dass Gott Großes in ihm getan hat und er wollte, dass es bekannt wird. Wer Jesus kennt, will es bekennen. Aus Liebe zu Gott bekennen wir uns zu ihm. Und Paul sagte, ich will es bekennen. Und da kam ein Artikel nach USA und hier bin ich, hier sind wir. Und ich sagte, das erinnert mich an meinen eigenen jüngsten Sohn, der in Taiwan ist. Mit 5 kam er zu mir ins Wohnzimmer. Papa, ich will Christ sein. Ich sagte, Lamar, meinst du Christ werden? Ja, das meine ich. Ich habe meine Zeitung natürlich schnell auf die Seite gelegt und ihn auf meinen Schoß geholt und ihm noch einmal erzählt von Jesus. Am Ende vom Gespräch sagte ich, möchtest du jetzt dein Leben Jesus geben? Ja, und das tat er. Und nachdem er gebetet hatte, Jesus sein Leben zu geben, habe ich zu ihm gesagt, jetzt müsstest du etwas tun. Ich habe nichts gesagt, was. Und er war mucksmäuschenstill, 20 Sekunden, halbe Minute und plötzlich, jede Muskel in seinem Wesen bewegte sich und er sagte schnell, ich gehe und sag's der Mama. Und genau das wollte ich. Ich wollte, dass er erzählt. Und da sagte es der Mama und dann dem Bruder. Und am nächsten Morgen die Kindergärtnerin von oben, und er ging zum Kindergarten und hat zu allen im Kindergarten gesagt, ich bin Christ geworden. Und dann sagte ich zu Familie Bessler, genau das, was mit unserem Sohn passierte, passierte bei eurem Sohn. Paul wollte, dass alle wissen. Wisst ihr, wenn wir Jesus lieben, stellen wir uns zu ihm, wir bekennen uns zu ihm, wir bekennen ihn in der Öffentlichkeit, wir reden von Jesus, wir leben von ihm und wir reden von ihm. Die Liebe zu Gott wird geäußert, indem Jesus der Mittelpunkt ist unseres Lebens. Wir nehmen Zeit für die Bibel. Hier wird's ein bisschen ernst und nahe. Ich kenne viele Leute, die sich zu Jesus bekennen, die nur hier und da flüchtig einen Vers lesen oder vielleicht gar keinen Vers. Sie hören sich ein paar Worte von der Bibel am Sonntag. Das ist ihr Bibellesen. Sie verschlingen nicht Gottes Wort. Sie nehmen Abstand von Gottes Wort. Sie nehmen nur gelegentlich die Bibel in die Hand. Sie lesen kaum die Bibel. Die Bibel, sagte Jesus, ist das Lebensbrot. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. So, meine Frage an uns heute ist, könnte man gemessen an meinem Umgang mit Gottes Stimme in der Bibel, könnte man sagen, der liebt Jesus, die liebt Jesus. Kinder wollen reden. Gebet ist der Austausch mit Gott. Gebet ist das Sagen, was uns erfreut und bewegt. Und es gibt viele Christen, die kaum beten, die kaum die Sünde, die sie begehen, bekennen und loswerden. Wie ist dein Gebetsleben? Wie ist das Gebetsleben von den Gemeinden hierzulande in Amerika, da wo ich jetzt lebe? Ja, Sonntagmorgen kommen 400, zur Gebetsstunde kommen vielleicht 20. Gebet ist das Leben. Das Wort Gottes und das Gebet, die sind das Leben, die Beziehung ist das Leben. Wir sprechen hier von dem Strom, von dem Fluss des Lebens Gottes in die Gemeinde. Heute Abend, du fragst ja, wann kommst du zur Familie? Gleich, ja, komme ich gleich dazu. Aber wenn wir von Jesus leben, haben wir von Jesus zu geben in der Familie. Und viele Ehen sind in großer Not, weil man nicht von Jesus zehrt, weil man nicht von Jesus nimmt, weil man die Bibel nicht zur Hand nimmt, weil die Bibel nicht gelesen wird, weil die Bibel kaum beachtet wird. Hier ein Sprüchlein und dort ein Verslein und ein Verslein für ein Taglein reicht erst recht nicht. Sondern wir brauchen gierig, seine Stimme aufzunehmen, seine Stimme zu hören. Und meine Ermutigung ist, ich ermutige Studenten, so zu beten. Ich bitte dich, anfange so zu beten. Vater, erwecke du in mir einen gierigen Hunger nach deiner Stimme in der Bibel, dass ich dein Wort will, dass ich Hunger habe, deine Stimme zu hören. Meine Frau und ich lesen, und damit ich meine Deutschkenntnisse noch aufrechterhalte, wir lesen täglich die Bibel, und wir sind dabei, das 8. Mal die Bibel laut durchzulesen, seit 1979 oder 80. Und ich lese einen Vers auf Deutsch und sie liest den gleichen Vers auf Englisch. Wir lesen abwechslungsweise ein Kapitel und dann beten wir miteinander. Jeden Tag. Ein Kapitel pro Tag. Ich möchte, dass jeden Tag die Stimme Gottes gehört wird in unsere Familie. Wenn wir ihn lieben, sollten wir ihn reden lassen. Wir sollten seine Stimme suchen. Und interessanterweise bleiben wir oft stehen, denn Übersetzungsunterschiede gibt es. Ich lese einen deutschen Vers und sie liest das Gleiche im Englischen. Und das sind natürlich die Satzstellung ist anders, aber manchmal die Wortwahl ist völlig anders. Und es ist interessant, die Vergleiche zu ziehen, Gottes Stimme zu hören. Und häufig sage ich zu meiner Frau, kannst du dich erinnern an den Vers? Nee. 8-mal gelesen. Und es ist immer wieder neu, sein Wort aufzunehmen. Christen haben Hunger nach Gott. Christen haben Hunger nach ihm im Gebet, im Wort Gottes, im Zeugnis geben. Die Liebe zu Gott wird geäußert, indem Gott der Mittelpunkt ist. Alles andere rückt auf die Seite. Gott ist in der Mitte. Ich war im Interview mit einem Missionsehepaar. Sie wollten in die Mission gehen. Und ich fragte das junge Ehepaar, fragte beide, wie viel Fernseh schaust du pro Woche? Und er sagte prompt, oh, circa 15 Stunden. Vorneweg gesagt, wir sind, meine Frau nicht Amerikaner, und wir haben 30 Jahre lang keinen Fernseher gehabt. Und mein Fernsehkonsum reicht eventuell auf 5 Minuten pro Monat jetzt. Also ich gucke ein paar Mal Nachrichten an, wenn Besonderheiten da sind. Ein bisschen von Sport, aber sonst ist es aus. Und er sagt 15 Stunden und ich denke, zu der Zeit hatten wir keinen Fernseher. Und ich fragte in meinem Herzen, ja, was würde ich, wenn ich 15 Stunden hergeben sollte, was müsste ich aufgeben? Und hier, liebe Freunde und Geschwister, ich kicke mich bis heute Abend, dass ich die zweite Frage nicht gestellt habe. Die zweite Frage wäre die gewesen, wenn ich sie gestellt hätte. Wie viel liest du die Bibel pro Tag? Wie viele Stunden pro Tag liest du die Bibel und wie viel betest du? Und in wie viele Stunden pro Woche bist du unterwegs, um Menschen zu besuchen? Im Altersheim, Großeltern, notleidende Menschen, wie viele Stunden pro Woche? Vielmals, eventuell ist die Programmatik, das Programm im Fernsehen eventuell sündenlos, eventuell, heute nicht so viel, aber eventuell sündenlos, aber es ist die Zeit, Geschwister. Und es ist vielen zum Recht geworden, ich darf mich vergnügen. Zeige mir bitte in der Bibel, wo dieser Vers vorkommt. Wir haben in der Bibel die Anweisung, Gott zu lieben, nicht uns zu vergnügen. So möchte ich auch hier heute Abend die Frage stellen, wie ist es in Bezug auf das, was in die Augen, in die Ohren kommt? Würden andere sagen, ach ja, er liebt Gott. Ich sehe seinen Umgang in dieser Welt, er liebt Gott, sie liebt Gott. Nun, er verdient alles wegen seines Opfers für uns. Ihm gebührt alles. Und dann kommt das zweite Gebot. Es ist gleich mit dem ersten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In der Predigtvorbereitung sah ich, ja, okay, liebe andere. Ich bin mit Daniel unterwegs diese Tage. Daniel, Paul, der ist leicht zu lieben. Ist ein ganz strammer, toller Kerl. Ich freue mich, dass er mit ist, er betet mit, er ist hilfsbereit, er ist höflich, er ist zuvorkommend. Ich wecke ihn früh morgens, er beißt mich nicht an, er ist ganz freundlich. Ich bin so dankbar für diese Tage und er betet ständig. Auf der Autobahn heute fahren wir 160 und er betete ganz Sturm dort auf der Autobahn heute. Nun, liebe Menschen, nette Menschen zu lieben ist eventuell weniger Problematik. Aber ich dachte, als ich in der Predigtvorbereitung war, die Liebe zu definieren für Menschen. Und ich denke, es ist am besten, man beginnt mit Schweren. Und ich denke, Jesus hat das auch getan in Matthäus 5, in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Dieser Spruch kommt nicht von der Bibel. Es kommt nicht vom Alten Testament. Es ist im Umgang im Volk Israel. Und Jesus in der Bergpredigt korrigiert Sprüche. Menschliche Sprüche, die nicht biblisch sind. Und diesen Spruch korrigiert er. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bitte für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe mir Folgendes überlegt. Jesus bewies seine Liebe, indem er seinen größten Feind geliebt hat. Am Abend vor der Kreuzigung hat Jesus seinen Jünger die Füße gewaschen. Petrus, Jakobus und Johannes. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen und mit einem Tuch getrocknet. Und stellen wir uns das so vor, nur für unser Bild heute Abend, dass die nächste Person in der Reihe Judas war. Petrus, Klassensprecher. Jakobus und Johannes, das sind die drei Leitenden von den 12. Und jetzt kommt der schlimmste Feind von Jesus. Wenn Roger Pugh dort gewesen wäre, hätte ich mich niedergekniet und eventuell hätte ich mich übergelehnt zu Petrus. Petrus, könntest du mir bitte die Stahlbürste reichen? Dem wasche ich schon die Füße. Und dann hätte ich die Stahlbürste genommen und seine Füße gerieben mit der Stahlbürste, um dem was zu zeigen. Aber nicht Jesus. Jesus wusch die Füße von seinem schlimmsten irdischen Feind mit der gleichen Freundlichkeit, mit der er die Füße seiner besten Freunde gewaschen hatte. Die Pause ist bewusst jetzt, damit wir uns überlegen, die Person, die wir am wenigsten mögen, sagen wir es mal so. Ich habe nicht gesagt hassen, sondern die Person, die wir am wenigsten mögen. Und stell dir mal vor, du müsstest der Person die Füße waschen. Mit der ganzen Freundlichkeit Jesu. Am besten ist es, wir sehen die Liebe da, wo sie am schwersten ist. Denn Liebe ist wie Licht. Sie ist am deutlichsten zu sehen, wenn sie umgeben ist von dem Gegenteil. Und das Gegenteil von Licht ist die Dunkelheit der Sünde. Wo war die Liebe am stärksten in der menschlichen Geschichte? Am Kreuz. Umgeben von dem Hass, Ablehnung und der Gleichgültigkeit der damaligen Generation und von dir und von mir. Wir waren da, vertreten in der Menge. Und Christus zeigte, bewies seine Liebe zu uns und auch zu seinem schlimmsten Feind. Deswegen heißt es ja in diesem Text, betet für eure Feinde. Ich unterrichte Prinzipien und Praxis des Gebets. Und eine Aufgabe gebe ich den Studenten am Anfang vom Semester. Ich sage, bete für eure Feinde. Jesus hat das gesagt. Mach eine Liste von deinen Feinden und fang an, für sie zu beten. Und am Ende vom Semester möchte ich eine halbe Seite, einzeilig geschrieben, was hast du dabei gelernt? Hochinteressant ist es, diese Berichte zu lesen. Ich habe eben gestern Abend die Noten eingereicht in den Computer drüben und ich habe die Berichte gelesen von dem, was die Studenten beim Beten für ihre Feinde gelernt haben. Es ändert uns, oft ändert es den Feind nicht, aber uns ändert es. Man hasst nicht mehr, man vergibt, man trägt nicht mehr nach. Und so möchte ich uns ermutigen, diese kleine Liste von den Feinden, die wir haben, Leute, die wir am wenigsten mögen oder die wir gerne ausweichen, wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben, anfangen für die zu beten und schau mal, was Gott in deinem Leben tut. Eventuell ändert er den anderen. Ein Mädchen in der Klasse sagte, vor nicht wenigen Wochen, sie sagte, ich fing an, für meine Familie zu beten. Fing an, für meinen Vater zu beten. Er bekennt, gläubig zu sein, aber er hat uns im Dezember, meine Mutter, meine Geschwister, rausgeworfen aus der Wohnung. Und seit Dezember, das war im vergangenen Herbst, seit Dezember redet er nicht mit uns. Und sie fing an, im Unterricht für ihn zu beten. Und in der nächsten Woche sagt sie, mein Papa hat mich angerufen. Die nächste Woche rief er an und kam besuchen. Und jetzt telefonieren sie hin und her und dann begannen sie darüber zu sprechen, ob sie nicht ein Versöhnungsgespräch mit einem Seelsorger haben können, damit die Ehe wieder in Ordnung kommt. Das alles begann durch Gebet. Du kannst sehen, wen du liebst, daran, wer ist auf deiner Gebetsliste. Für die Leute beten wir, die wir lieben. Und Jesus sagte, bittet für eure Feinde, also sollen wir sie lieben. Liebet eure Feinde, sagte Jesus. Liebe deinen Nächsten. Manche Leute sagen, ja, liebe deinen Nächsten. Ich habe keine Empfindungen für Leute. Der Text sagt nicht, dass Liebe in erster Linie Empfindungen oder Gefühle sind, sondern Liebe ist eine geäußerte Tat zum Wohl des anderen. Eine selbstlos geäußerte Tat zum Wohl des anderen. Und wir sollen das allen zeigen. Als ich an dem Sonntagnachmittag bei dem Mädchen gefragt habe, hat dein Vater gesagt, dass er dich liebt? Und ich eine Antwort bekam und ich begann diese Fragen zu stellen, habe ich festgestellt, dass es in vielen Familien eine große Not gibt, weil die Liebe kaum geäußert wird, weil die Liebe kaum zum Ausdruck kommt. Kritik, Bemängelung, Herabsetzung, herabtuendes Reden, aber nicht erbauendes, erquickendes, liebevolles Reden. Und ich möchte uns aufmerksam machen auf eine Äußerung der Liebe. Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Der Vater donnerte vom Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, mein Sohn, den ich liebe. Er sagte es vor allen Jüngern. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Dieser Vater äußerte seine Liebe zum Sohn und gab allen irdischen Vätern ein Vorbild, dass wir unseren Kindern sagen, dass wir sie lieben. Das Thema heute Abend ist, eine Familie durchdrungen von der wirksamen Liebe Gottes. Aber es muss geäußert werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt uns die Bibel. Jeder von uns, der wahrhaftig wiedergeboren ist und Jesus kennt, hat den Heiligen Geist in sich und die Liebe Gottes ist wohnhaft in uns. Wir müssen nur uns öffnen, dass sie rauskommt. Dass andere sehen und hören und spüren, dass seine Liebe durch uns geht. Heute Morgen läute ich an einer Tür in Stuttgart. Und wir machten Besuch bei super lieben Menschen von uns. Willkommen rein. Es ist eine herzliche Umarmung. Es waren Tränen der Freude des Wiedersehens. Wir kannten uns aus der Stuttgarter Zeit. Wir sind so eng verbunden miteinander. Und diese enge Verbundenheit bedeutete eine ganze Stunde, eineinhalb Stunden unwahrscheinlich tiefen Austausch. Und als wir die Treppe runtergingen, drehte ich mich um und sagte zu den Geschwistern, nichts und niemand kann uns das nehmen, dass wir Kinder Gottes sind miteinander und wir einander lieben und achten. Viele Familien brauchen eine Erneuerung der Liebe Gottes. Und ich wiederhole, damit das Bild klar ist, erstmals muss ich die Liebe holen von Gott. Dann mache ich mich auf wie ein Rohr und lasse die Liebe durch mich fließen zu anderen, zu meinen Kindern, zu meinen Enkelkindern, dass sie wissen, dass sie geliebt werden. Als die Kleine, Gott schenkte uns eine Tochter, als die Kleine zu uns kam in die Familie, wir haben schon drei Buben gehabt und als sie klein waren, habe ich öfters gesagt, geflüstert ins Ohr, I love you, I love you, I love you. Meine Muttersprache, ihre Muttersprache, I love you. Und dann kam die Kleine und erst recht, da habe ich gesagt, Schatz, I love you. Ihr Ohr direkt an meinem Mund und so, wo sie ganz klein Säugling war, ich fing an, das 1000 Mal zu sagen. 10.000 Mal. I love you, I love you, I love you. Und mit der Zeit lernte sie diesen Begriff, diese Aussage. Und sie fuhr mit meiner Frau eines Tages in der Straßenbahn in Stuttgart und sitzt vor meiner Frau und sie schaut hoch. I love you, Mommy. I love you, Lenny. I love you, Mommy. I love you, Lenny. I love you, Mommy. Und da war eine deutsche Frau daneben in der Straßenbahn. Und meine Tochter angelt. Sie schaut die deutsche Frau an. I love you. I love you, Mommy. I love you, Lenny. I love you, Mommy. I love you, Lenny. Dann schaut sie nochmal hoch. I love you. Und die Frau war sehr perplex. Sie wusste nicht, was machen. Und nachdem die Tochter das mindestens 5 Mal gesagt hat, hat die Frau irgendwas gesagt. Irgendwas. Ich weiß es nicht, was sie gesagt hat. Wisst ihr, für viele ist das Reden dieser Worte fast wie das Aussprechen von Swahili. Eine totale Fremdsprache. Aber Kinder Gottes sollten fähig sein, diese Sprache zu reden und so zu leben, dass andere wissen, dass sie geliebt werden. 1980 die erste Frage. 1985 lernte ich vieles kennen. Und 1985 reiste ich durch die USA und redete von der Liebesnot in Deutschland. Und redete davon, bitte betet, dass der Herr eine Erweckung schenkt von Gottes Liebe in den Ehen und Familien. Heute Morgen bin ich wach geworden. Meine deutschen Freunde sagen von mir, ich bin nahe am Wasser gebaut. Meine Tränen flossen schon heute Morgen über heute Abend. Ich betete mehrfach, Daniel und ich beteten mehrfach auf der Fahrt für diese Stunde heute Abend. Denn wenn das, was wir heute Abend gehört haben, nicht beginnt, alles andere ist für die Katze. Alles andere ist nebensächlich, denn es wächst aus der Fülle der Liebe Gottes, die wir durch ihn bekommen und durch uns ausgelebt wird in der Familie. Und wenn du hier bist heute Abend und dein Herz ist hart, Gott und Familie gegenüber, du bist verbittert, bist geht nicht mehr. Jesus lädt dich ein, deine Last zu ihm zu bringen, seine Liebe zu erfahren, dir die Vergebung Gottes geben zu lassen, indem du darum bittest, Herr, vergib mir. Die größte Freude hat Gott zu vergeben. Christus starb ja, damit er Vergebung geben kann. Es ist ihm kein Problem zu vergeben. Er starb, um vergeben zu können. Wir brauchen nur zu kommen und sagen, Herr, ich möchte dein Blut auf meine Sünde beziehen. Ich möchte, dass du meine Schuld bedeckst. Und wenn heute Abend du hier bist mit einer inneren Verletzung, groben Verletzung in der Familie, und vielleicht du sagst, Roger, du hast keine Ahnung, wie ich in meiner Familie gelitten habe. Du hast keine Ahnung, wie ich gepiesackt wurde, wie ich gemobbt wurde, wie ich gehasst wurde, wie ich verachtet wurde. Du hast keine Ahnung, die Tiefe der Verletzung. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber er weiß, was Verachtung ist. Er weiß, was es bedeutet, gemobbt zu sein. Er weiß, was es bedeutet, einzustecken, wenn andere ihn angreifen. Und er nahm das auf sich, aus Liebe für dich und mich, um uns zu zeigen, wie wir vergeben und lieben dürfen. Vergebet einander, heißt es in Epheser 4. Vergebt einander, gleich wie Gott euch in Christus vergeben hat. Gleich wie. In der Art frei, voll und ganz, ohne dass der andere darum bitten muss, von Herzen vergib. Lass die Sünde des anderen. Gib's dem Herrn. Nicht in Hass weitertragen. Heute Abend, seine Einladung ist an uns alle zu kommen. Die Last der Sünde zu bringen. Wenn du Jesus nicht kennst, die Last der Sünde ihm zu geben und dir von ihm ewiges Leben geben zu lassen. Als ein Gnadengeschenk. Und wenn du hier bist, in der Familie tief verwundet. Ich bin keiner, der in Herzen sehen kann, aber durch die Gespräche würde ich davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte hier an irgendwelche Nöte, Schmerzen leiden in der Ehe und Familie. Man ist einsam, man fühlt sich verachtet, man erlebte Verletzung, man ist verwundet tief. Und vielleicht bist du hier mit einer tiefen Wunde im Herzen wegen deiner Familie. Christus will heilen. Christi Liebe will hineinkommen und eine neue geistliche Salbe darauf tun, dass du Heilung erlebst. Aber du musst es ihm geben. Nicht weiter die Bitterkeit schüren, sondern abgeben. Hergeben. Niederknien und sagen, Herr, ich gebe diese Sünde dir. Fülle du mich mit deiner Liebe. Nun, es hat geheißen am Anfang der Stunde, ich soll zum Schluss beten. Und ich habe etwas vielleicht Außergewöhnliches vor, wenn wir zum Schluss kommen heute Abend, dass anstatt, dass ich alleine zum Schluss bete, dass wir uns noch nicht, nachdem ich fertig bin mit der Erklärung, dass wir uns alle zum Gebet erheben und wir uns in kleinen Gruppen, zwei zu drei, zu zwei zu dritt, dass wir beten. Wenn es dir schwerfällt, laut zu beten, höre zu, während die anderen beten. Und nach 4 oder 5 Minuten des Gebets komme ich wieder hierhin und schließe unsere Gebetszeit ab und gebe die Leitung an unseren Bruder wieder ab. Ich denke, es ist gut, wenn wir im Gebet Gott unsere Antwort geben auf das, was er uns gesagt hat. Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben und kleine Zweier- und Dreiergruppen bilden. Wenn du Probleme damit hast, dann höre einfach zu, während Kinder Gottes mit ihrem Herrn reden.